WDR 5. Neugier genügt. Mit Jürgen Wiebicke.
Ohne Philosophieren ist der Geist krank. Ein starker Satz des Römers Seneca. Und man fragt sich natürlich, wie kann man denn mit Philosophie heilen? Wenn Sie in eine Apotheke gehen und nach Seneca fragen, dann möchte ich mal die Gesichter sehen. Unser Gast heute in der Redezeit, Tobias Ballweg. Er ist Therapeut und Philosoph und er arbeitet in einem psychiatrischen Sanatorium am Zürichsee in der Schweiz. Und bei ihm gibt's Seneca aus der Hausapotheke. Guten Tag, Herr Ballweg.
Schönen guten Morgen, Herr Wiebicke.
Also in welcher Situation bringen Sie den Seneca ins Spiel?
Ich bringe den Seneca ins Spiel, wenn es, also nicht nur den Seneca, den man auf Rezept haben kann, sondern es sind auch andere Philosophen. Epiktet beispielsweise empfiehlt sich, Marc Aurel empfiehlt sich auch.
Die werden wir alle noch kennenlernen.
Es sind Philosophen, die ich ins Spiel bringe, wenn ich den Eindruck habe, dass Menschen für ihr eigenes Leben eine Neuorientierung brauchen. Oder wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie ihr eigenes Leben nicht mehr leben.
Ja, vielleicht nennen Sie mal einen Gedanken und wir bleiben bei Seneca, bei dem Sie schon registriert haben, dass der regelmäßig etwas auslöst.
Es sind Gedanken, die beispielsweise das Verhältnis zur Zeit betreffen. Etwas, was Seneca sehr, sehr stark empfiehlt, ist Leben in der Gegenwart, Leben im Hier und Jetzt. Und wir haben es gerade bei uns, wir beschäftigen uns mit stressbedingten Erkrankungen auf unserer Abteilung, sehr häufig mit Menschen zu tun, die überhaupt nicht mehr wissen, was es heißt, in der Gegenwart zu leben. Das heißt, die sozusagen ihr Leben als ein dauerndes Projektmanagement begreifen und ständig in der Zukunft sind. Da spielen solche Gedanken eine ganz zentrale Rolle und Seneca schafft es tatsächlich, einem mit dem, was er sagt oder schreibt, in die Gegenwart zu holen.
Mhm. Und wenn jemand stressbedingt erkrankt ist, Sie werden uns, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen was genauer darüber sagen müssen, was das bedeutet und was das, woran Sie solche Dinge registrieren, dann wird auch manche erstmal einen inneren Vorbehalt haben und sagen, was kommst du mir jetzt mit Philosophie, oder?
Also meine Erfahrung ist eigentlich genau die umgekehrte. Wogegen viele Menschen einen Vorbehalt haben, ist, wenn sie merken, sie brauchen therapeutische Hilfe und sitzen plötzlich vorm Psychiater oder vorm Psychologen. Das löst enorme Vorbehalte bei vielen aus, die noch nie Kontakt dazu hatten. Und das ist bei stressbedingten Erkrankungen häufig Erstkontakt, den wir haben. Weit weniger Vorbehalte auslöst, ist Philosophie. Also Philosophie ist ein Türöffner zur Seele, weil Philosophie etwas ist, womit man nicht gleich etwas Pathologisches verbindet. Wenn man zum Psychiater geht, hat man den Eindruck, es geht jetzt um Krankheit und es geht um meine Krankheit. Ich bin krank und was da gemacht wird, hat alles was mit Krankheit zu tun.
Ja.
Wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, hat man den Eindruck, es geht vielleicht auch um etwas, was ich korrigieren kann, was ich anders machen kann, aber es ist keine Pathologisierung, die da stattfindet. Und deswegen, das ist ein Grund, weswegen Philosophie eher sogar die Hemmschwelle erniedrigt, über sich selber zu sprechen und über seine Probleme zu sprechen.
Es wirkt erstmal harmlos, weil man nicht gleich weiß, wie gefährlich das ist,
ja,
wie viel Sprengstoff
richtig.
Da
genau,
drin ist.
Genau. Aber es ist eben wie sozusagen der erste Schritt. Tatsächlich steckt in vielem Sprengstoff drin, weil es eine Aufforderung ist, sein eigenes Leben zu überdenken. Zum Beispiel eben, was den Umgang mit Zeit angeht oder was den Umgang mit dem eigenen Kontrollbedürfnis angeht. Auch ein großes Thema in der Antike unter dem Thema Schicksal, nicht? Also wie viel möchte ich eigentlich wirklich kontrollieren können? Muss ich alles im Leben kontrollieren? Das sind Themen, die tatsächlich eine gewisse Sprengkraft haben, wenn man dann sich anschaut, was bedeutet das konkret für mein Leben, wenn ich in Zukunft etwas anders mache.
Jetzt nehmen Sie mich mal in Gedanken mit in Ihre Klinik am Zürichsee in der Schweiz. Und Sie stellen mir jetzt jemanden vor, wir brauchen natürlich keine Namen, aber etwas Typisches, eine Geschichte, eine Biografie und natürlich auch ein Zusammenbruch, der mich als Fremden besser verstehen lässt, wer da eigentlich zu Ihnen kommt und Ihre Hilfe braucht. Wen stellen Sie mir vor?
Also in Zürich empfiehlt es sich natürlich, jemanden vorzustellen, der im IT-Bereich arbeitet oder im Bankenbereich. Dafür ist Zürich bekannt. Und ich stelle Ihnen die Geschichte eines Menschen vor, der vielleicht schon seit Jahren merkt, dass mit ihm irgendwo etwas diffus nicht stimmt. Vielleicht hat er schon seit 2 Jahren Schlafprobleme. Dazu kommen irgendwie diffuse Schmerzen im Rückenbereich typischerweise, Verdauungsbeschwerden diffuser Art, und dann kriegt er von seiner Umgebung immer die Rückmeldung, du, geht's dir gut, hast du ein Problem? Das heißt, er wird mir am Anfang vermutlich nicht sehr gut beschreiben können, was er eigentlich für Symptome hat. Das Eigentliche, was ihm auffällt, ist, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, mein Gedächtnis hat enorm nachgelassen, könnte es sein, dass ich eine Demenz habe. Das heißt also, er wird sehr, sehr stark auf die, wir würden sagen, leistungsbezogenen Symptome fokussieren, kann mir aber zum Beispiel überhaupt nicht beschreiben, was seine Stimmung ist, was seine Gefühle sind. Typischerweise bei chronischem Stress, man kommt an die eigenen Emotionen und Körperempfindungen, es sei denn, es sind schwere Schmerzempfindungen, kommt man eigentlich gar nicht mehr ran. Das ist so ein typisches Zustandsbild. Wir würden sagen, im Vordergrund steht ein ausgeprägtes Gefühl der inneren Leere.
Ja, wobei Sie ja sagen, da schleppt das jemand jahrelang mit sich rum. Ja. Und es ist diffus und es ist nicht der erste Schritt, der einen in ein Sanatorium bringt. Also da muss doch irgendwas auch vor die Wand gefahren sein.
Da ist häufig etwas vor die Wand gefahren, aber es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass es sozusagen ein einziges Ereignis ist, sondern es ist eine ganze Kette von Ereignissen. Es ist eben chronischer Stress und die Person selber kann häufig gar nicht so genau berichten, wie es jetzt zu diesem Zustand gekommen ist. Meistens gibt es schon eine ambulante Vorbehandlung, also was wir machen, ist stationäre Psychotherapie, stationäre psychiatrische Psychotherapie. Und meistens gibt es schon eine ambulante Vorbehandlung und man hat da gemerkt, das reicht auch nicht mehr aus. Die Person muss zum Beispiel wirklich mal aus ihrem normalen Umfeld herausgenommen werden.
Und bleiben dann wie lange?
Also durchschnittlich bei uns etwa 6 Wochen.
Mhm. Ja, sagen Sie dann möglicherweise oder sagt Ihr Gegenüber, der Patient, ich habe einen Burnout?
Das kommt relativ schnell, weil Burnout, glaube ich, etwas ist, was in aller Munde ist. Burnout ist manchmal auch so für manche habe ich den Eindruck, wie so eine Art Ritterschlag fast. Also das heißt, wer ausgebrannt ist, muss auch irgendwann mal gebrannt haben. Nicht?
Er hat was geleistet.
Das heißt also, die Burnout-Beschreibung kommt sehr schnell. Was wir behandeln, ist ein fortgeschrittener Burnout-Prozess und das bedeutet, wir haben es mit Burnout als eine Erschöpfungsdepression zu tun und das ist natürlich eine psychiatrische Erkrankung. Burnout ist keine psychiatrische Erkrankung per se. Das ist ein Prozess, der zu einer solchen Erkrankung führen kann.
Ja, und jetzt zurück zu Seneca. In welchem Moment kommt er ins Spiel? In einer Einzelbehandlung oder sitzen wir jetzt in Gedanken in einer Gruppe zusammen?
Also beides ist möglich, aber eigentlich sitzen wir jetzt bereits in einer Gruppe. Das heißt, was wir machen, wir bieten einmal in der Woche eine Gruppe, Philosophiegruppe an, 90 Minuten, und dort werden philosophische Texte gemeinsam gelesen.
Ich habe mal einen Satz rausgeschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der von Seneca ist, aber der kann vielleicht zeigen, womit Sie da arbeiten. Dieser Satz lautet: Betrachte nur die Dinge von einer anderen Seite, als du es bisher tatest, denn darin besteht das neue Leben. Betrachte nur die Dinge von einer anderen Seite, als du es bisher tatest, denn darin besteht das neue Leben. Mhm. Das ist ein Satz, der
von Marc Aurel in dem
Marc Aurel,
Fall.
Ja, ein anderer Aurel. Römer.
Ja, genau. Ja, also ein wesentlicher Aspekt der Philosophie, das, was sie zu leisten vermag, ist tatsächlich das, was man einen Perspektivenwechsel nennen könnte. Sein eigenes Leben, seine eigene Biografie aus einer anderen Perspektive betrachten, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und die Texte, die wir lesen, sind eine Anleitung zum Perspektivenwechsel. Also beispielsweise, ich nehme jetzt ein Standardbeispiel bei stressbedingten Erkrankungen, mal sein eigenes Leben betrachten, nicht aus der Perspektive, was erwarten die anderen von mir, sondern aus der Perspektive, habe ich eigentlich in den letzten 40 Jahren das Leben gelebt, was ich leben wollte.
Jetzt ahnen wir, wie gefährlich das sein kann.
Jetzt wird es gefährlich, genau. Mhm. Habe ich außer meinem Bedürfnis nach, ich nehme jetzt wiederum typische Bedürfnisse, die bei stressbedingten Erkrankungen eine große Rolle spielen, außer meinem Bedürfnis nach Anerkennung und Leistung, auch mein Grundbedürfnis, ein psychisches Grundbedürfnis nach Bindung befriedigt? Habe ich außer meinem Bedürfnis nach maximaler Kontrolle auch mein Bedürfnis, ein weiteres Grundbedürfnis, nach Lust befriedigt?
Ja.
Habe ich auch mein Bedürfnis nach Selbstwerterhaltung befriedigt? Das sind psychische Grundbedürfnisse, die bei stressbedingten Erkrankungen über Jahre hinweg wirklich vollständig zu kurz kommen und die Person bekommt es gar nicht mehr mit. Ich mache häufig etwas, was finde ich ein sehr philosophischer Ansatz ist im Erstgespräch. Ich frage zum Beispiel Patienten, was möchten Sie, was am Ende Ihres Lebens auf Ihrem Grabstein steht? Nach welchem Motto möchten Sie gelebt haben?
Was kommt denn da so?
Ich habe niemals aufgegeben. Mhm. Sag ich, okay, also Sie möchten, dass auf Ihrem Grabstein steht, Sie haben niemals aufgegeben. Er hat niemals aufgegeben.
Das stellt man sich auf dem Soldatenfriedhof vor.
Stellen Sie sich das mal vor. Sie liegen also 2 Meter tiefer und darüber steht denn der Satz, er hat niemals aufgegeben.
Schrecklich.
Ja. Ja. Also wenn man dieses Bild vertieft, macht sich dann klar, stellen Sie sich mal diesen, also es ist immer wichtig, es möglichst konkret zu machen. Stellen Sie sich dieses Grab vor, stellen Sie sich den Stein vor, wollen Sie es reingemeißelt haben oder soll es irgendwo draufgeschrieben sein, auf Holz. Und jetzt lesen Sie mal diesen Satz und überlegen Sie sich, was das für ein, wo sind Sie jetzt gerade?
Ja. Haben Sie noch eine andere Antwort auf diese Grabsteinfrage im Kopf?
Ja, noch interessanter ist zum Beispiel, lässt sich nicht unterkriegen.
Ja.
Also, der ist jetzt unter, nicht? Unter der Erde. Also es sind teilweise Momente, in denen Menschen bewusst wird, dass ihre Lebensphilosophie, wenn sie sie aus einer existenziellen, und das ist die philosophische Perspektive, aus einer existenziellen Perspektive betrachten, regelrecht absurd ist. Regelrecht.
Das heißt, so, das wird ich beschreibe mich selber immerzu in der Pose des Kämpfers. Ja?
Ja.
Ich muss gegen die anderen, gegen die feindliche Welt da draußen.
Ja, genau. Oder er war immer ein Fels in der Brandung, wäre auch so ein Beispiel. Also dann ist die Welt nicht feindlich, sondern ich bin derjenige, der sozusagen für andere immer derjenige ist, an dem man sich anlehnen kann, der immer um Rat und Hilfe weiß. Die Frage ist dann, und wenn Sie mal kein Fels in der Brandung, oder gab es mal Situationen in Ihrem Leben, wo Sie selber nicht der Fels in der Brandung waren? Jetzt kommt jemand mit einer Erschöpfungsdepression in die Klinik und natürlich ist das eine Situation, wo er nicht mehr Fels in der Brandung sein kann.
Ja. Aber ich ahne jetzt, was dann auch in Ihrem Sanatorium passiert, wenn Sie mit solchen Dingen kommen und wenn dann jemand selber die Absurdität des eigenen Lebensideals feststellt, dann habe ich das Gefühl, geschieht der eigentliche Zusammenbruch erst bei Ihnen in der Klinik.
Also der emotionale Zusammenbruch geschieht häufig erst in der Klinik. Also wir haben es bei stressbedingten Erkrankungen, das ist ein sehr merkwürdiges Phänomen, was die Erschöpfungsdepression von anderen Arten der Depression deutlich unterscheidet. Wir haben häufig es mit Menschen zu tun, die bis zum Eintritt in die Klinik äußerlich funktionieren, auf Autopilot funktionieren, ohne Zugang zu sich selber, aber irgendwo können sie sozusagen den Funktionsmodus noch aufrechterhalten. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass sie schon lange gegenüber sich selber und anderen Menschen keine Emotionen mehr gezeigt haben. Jetzt kommt dieser Moment dieser Konfrontation und das kann durchaus sein, dass dann jemand zum ersten Mal wieder weinen kann und merkt, jetzt kommt so eine starke Emotion, dass die Kontrolle, die er die ganze Zeit über oder sie die ganze Zeit über versucht aufrechtzuerhalten, nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Ja, häufig kommt es gerade am Anfang in den ersten 2 Wochen dann auch zu solchen Zusammenbrüchen.
Und dann kommt die Philosophie als heilende Kraft ins Spiel. Ich glaube, wir müssen es am Beispiel verstehen.
Also Philosophie ist erstmal eine Provokation in diesem Kontext und dann tatsächlich auch etwas, was das ist wirklich wichtig, diese beiden Aspekte miteinander zu verbinden, was tatsächlich auch etwas Heilendes oder Reinigendes, eine Katharsis bewirken kann.
Ja, Sie haben einen Text mitgebracht,
ja.
Das ist jetzt kein Philosoph, sondern ein berühmter Schriftsteller, Fernando Pessoa.
Ja.
Und jetzt können wir mal uns vorzustellen versuchen, wir wären jetzt Teil einer solchen Gruppe und dann ziehen Sie aus Ihrer Jacketttasche diesen kurzen Text, den wir jetzt hören.
Ist nicht so ein ganz kurzer Text, aber ich werde ihn gerne vorlesen. Ist ein Text, der sich mit dem Zeitverhältnis beschäftigt. Jenseits der Wegbiegung ist vielleicht ein Schacht und vielleicht ein Schluss. vielleicht auch nur die Fortsetzung des Weges. Ich weiß es nicht, noch frag ich. Gehe ich den Weg vor seiner Biegung, sehe ich nur den Weg vor seiner Biegung, denn mein Blick reicht nur bis zur Wegbiegung. Er würde mir nicht helfen, der Blick auf die andere Seite und auf das, was ich nicht sehe. Kümmern wir uns nur um den Ort, an dem wir sind. Im Hiersein ist es schön genug, es braucht kein anderswo. Wenn jemand jenseits der Wegbiegung ist, dann einer von denen, die nur den Weg jenseits der Biegung vor Augen haben, ihren Weg. Wenn es Zeit für uns ist, dort anzukommen, werden wir es wissen, wenn wir dort sind. Vorerst wissen wir nur, dass wir dort nicht sind. Hier ist nur der Weg vor der Biegung, und vor der Biegung ist der Weg ohne jede Biegung.
Mhm. Und dann heben Sie den Blick und gucken, was in der Gruppe passiert. Und was lesen Sie dann in den Gesichtern, wenn so etwas gehört wurde?
Vielleicht einen Schritt, den ich vorab benennen muss. Ich bitte alle Teilnehmer der Gruppe immer, ich lese den Text zweimal.
Ja.
Und ich bitte alle Teilnehmer der Gruppe zunächst mal beim ersten Lesen die Aufmerksamkeit auf das Verstehen des Textes zu richten. Und der zweite Schritt ist wirklich wichtig, etwas, was wir so gut wie nie mehr machen, nämlich beim zweiten Mal die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Und zu sehen, wie der Text auf mich wirkt, wie der Text auf jeden Einzelnen wirkt. Das heißt konkret, welche Vorstellungen entstehen, mentale Bilder, welche Empfindungen, welche Gefühle habe ich, möglicherweise ja auch wechselnde Gefühle im Laufe dieses Textes. Das heißt, das ist den Teilnehmern dann also nach dem ersten Mal wirklich geläufig, dass die Texte alle zweimal gelesen werden und dass beim zweiten Mal eigentlich die Fokussierung nach innen erfolgt.
Ja, ich vertraue jetzt darauf, dass dieses erste Lesen schon ein gutes Bild gegeben hat, weil das ist ja ein starkes Bild, dass man weiß, ich sehe einfach nur einen Teil der Wegstrecke und würde so gerne wissen, was ist hinter der Wegbiegung. Ja. Das ist ja das, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben. Es ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Zeit.
Ja.
Warum ist die so relevant?
Also wie gesagt, ich glaube, dass wir alle in einer Zeit leben, in der wir sehr, sehr stark in Projekten denken und das nicht nur, wenn wir arbeiten, sondern auch im Privatleben und damit sehr, sehr stark zukunftsorientiert sind. Ich glaube, dass die antiken Philosophen, und zwar unabhängig von der Schule, die sie vertreten haben, Recht darin haben, dass sie vor diesem zukunftsbezogenen Denken warnen, weil es mit der Haltung der Sorge verbunden ist. Das heißt, je mehr ich in der Zukunft bin, desto mehr bin ich besorgt um mich, bin ich besorgt um mein Leben, bin ich besorgt mit der Frage, tritt das ein, was ich erwarte, hoffe, wünsche, glaube, tritt es nicht ein? Und das ist ein ganz typisches Problem, während in der Gegenwart sein bedeutet ja häufig, so wie Pessoa das auch benennt, in einer Situation zu sein, die vielleicht nicht optimal ist, aber gut genug ist, um zu sagen, so stimmt es jetzt.
Ja. Aber wissen Sie, da werde ich dann gleich skeptisch.
Ja.
Was hatten Sie gesagt? 6 Wochen bleiben die Leute?
Ja.
So, und dann kehren sie irgendwann wieder zurück an ihren IT-Arbeitsplatz, was Sie als Beispiel jetzt genannt haben. Und dann wird man am ersten Tag erfahren, ja, es gibt eine neue Agenda und wir haben dieses Ziel uns vorgenommen. Und dieses sich in die Zukunft entwerfen und das heute zu vernachlässigen zugunsten eines besseren Morgen, das passiert doch ständig. Und dann zerschellt all das Tolle, was Sie dann in diesen 6 Wochen versucht haben, eben auch als Perspektive zu öffnen.
Also eine Sache, die mir auch ganz wichtig ist, ganz konkret, beispielsweise bei dem Text, wenn es eine Passage gibt, die mich besonders anspricht, ich kann sie ja auch auswendig lernen, ich kann sie ja auch mit mir herumtragen. Das Ziel der antiken Philosophen ist ja auch nicht, sei ständig in der Gegenwart, das ist überhaupt nicht möglich, sondern wenn es um das Thema Zeitverhältnis geht, nimm dir Stunden, nimm dir meinetwegen eine halbe Stunde, wo du wirklich bei dir und in der Gegenwart sein kannst. Dazu gibt es bestimmte Techniken. Eine Technik ist zum Beispiel das laute Lesen. In der Antike hat man sehr viel mehr laut gelesen, weil wir dann sozusagen über unterschiedliche Kanäle verarbeiten. Das heißt, es geht nicht darum, nicht in der Zukunft zu sein. Es geht nicht darum, keine Agenda zu haben, sondern es geht darum, sich gezielt Momente zu nehmen für jeden Tag, wo man in der Gegenwart sein kann. Da kann ein solcher Text durchaus helfen, wenn ich eine Passage auswendig habe oder ich hatte ein Schweizer Offizier, der tatsächlich diesen Text sich in die Seitentasche seiner Militärhose gesteckt hat und ihn immer parat hatte, um sich sozusagen über diesen Text wieder zurückzuholen in die Gegenwart. Ich glaube, dass es, wenn es um das Thema Zukunft oder Vergangenheit geht, auch da gibt es Empfehlungen der antiken Philosophen, die Zukunft sozusagen in die Gegenwart hineinzuholen, statt gedanklich voraus zu sein. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist, dass wir es überhaupt schaffen, in der Gegenwart zu sein.
Ich sehe noch ein zweites Problem.
Ja.
Ja, das, was Sie da anbieten, das hat ja auch was, also zum Beispiel auch dieser Perspektivwechsel, über den wir vorhin gesprochen haben, das hat was davon, ich muss selber lernen, mich zu managen. Ja. Das kann man auch übersetzen. Ich muss lernen, hinterher, wenn ich es hinter mir habe, die Klinik noch besser zu funktionieren. Weil ich bin alleine verantwortlich dafür, ob es mir gut geht oder nicht. Wenn es mir schlecht geht, habe ich halt den Perspektivwechsel nicht hingekriegt.
Also Sie sprechen jetzt ein Thema an, das gilt natürlich nicht nur für die Philosophie, sondern Sie sprechen ein Thema an, was ich für ein grundsätzliches Problem überhaupt der Psychotherapie in heutiger Zeit halte. Und das ist das Problem, dass wir Menschen dazu verführen, vielleicht noch etwas zu tun, was sie ohnehin schon in der letzten Zeit gerne machen, nämlich zur Selbstoptimierung.
Ja.
Das heißt, dass man sozusagen die Ansprüche an die eigene Person noch weiter hochschraubt und so ein Ideal hat, wie man zu funktionieren hat, dass und der Therapeut oder die Therapeutin unterstützt auch noch dieses Selbstideal und man ist einfach überhaupt nicht bereit, sozusagen Funktionseinschränkungen, die jeder von uns hat, als Normalität hinzunehmen. Hm. Das ist tatsächlich eine Gefahr, aber ganz ehrlich, ich finde, auch da hilft Philosophie, indem sie zeigt, also beste Möglichkeit, wie Philosophie hilft, ist, Sie haben es ja beispielsweise mit Philosophen zu tun, Seneca ist jemand, der sehr viel wenn er über psychische Probleme redet, über sich selber spricht. Das heißt, hier spricht ein Philosoph, hier spricht jemand, der als Anwalt, der als Erzieher in der römischen Gesellschaft eine hohe Position hatte, spricht über sich selber und seine psychischen Beschwerden und auf eine Weise normalisiert er damit auch, ja, das ist etwas, was wir alle haben, das ist sozusagen nicht pathologisch, dass wir in bestimmten Bereichen Funktionseinschränkungen haben. Also ich finde auch da, anstelle dessen, was glaube ich in der Psychologie, in der Therapie häufig passiert, dass sozusagen jede Funktionseinschränkung pathologisiert wird, hilft Philosophie dazu, Funktionseinschränkungen zu normalisieren und zu sagen, das ist etwas, was wir seit 2500 Jahren, seitdem es therapeutisch
gibt. Du bist nicht der Einzige, dem es schlecht geht.
Ich bin nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Es ist für Patienten eine riesige Entlastung zu sehen, okay, das ist jetzt wirklich ein Problem, also überhaupt stressbedingte Probleme in der römischen Zivilisation, natürlich, also das war eine Dienstleistungsgesellschaft in Rom und selbstverständlich gab es dort auch stressbedingte Probleme. Seneca beschreibt sie sehr gut.
Aber ich merke schon, dass sie sich in einem Spannungsfeld bewegen.
Ja.
Also einerseits liefern sie zum Beispiel mit Seneca das Rüstzeug, dass man, wenn man jetzt wieder in 1000 Projekten drin hängt, wenigstens stundenweise sich so kleine Inseln schafft.
Ja.
Und das könnte man auch Selbstmanagement nennen.
Ja.
Und andererseits haben Sie vorhin aber auch mit großer Radikalität gesagt, eigentlich, wenn du dir bereit bist, diesen Unsinn auf den Grabstein zu schreiben, dann musst du eigentlich das ganze Leben ändern, um es zu kapieren. Das ist das Spannungsfeld, was ich sehe.
Das ist das Spannungsfeld, wobei die Änderung, also ich glaube, dass antike Philosophie darauf zielt, diese Änderung. Also sie zielt nicht so sehr oder sie zielt nicht nur auf Selbstmanagement, sondern ich glaube, dass es vor allen Dingen Grundmetaphern für das Leben gibt, die deutlich machen, hier geht es auch einfach darum, ganz normale biologische Prozesse, Wachstumsprozesse zu ihrem Recht kommen zu lassen. Ja? Also das heißt, ich finde, es gibt
noch schlimmer Schrumpfungsprozesse wahrscheinlich.
Bitte?
Ja, noch schlimmer sind ja Schrumpfungsprozesse, wenn man merkt, Dinge tun weh, man wird älter.
Ganz genau, ja. Aber auch das, also zum Beispiel, also Umgang mit dem Älterwerden, Umgang mit den Funktionseinbußen, die mit dem Älterwerden verbunden sind oder dass die ästhetische oder erotische Ausstrahlung vielleicht nicht mehr ganz so ist, wenn man 50 ist, wie mit 30. All das, also damit umgehen zu können, auch dazu gibt es, also finde ich, mehr oder weniger hilfreiche Strategien. Und ich glaube schon, auch da bietet die antike Philosophie Möglichkeiten, das Unumgängliche, das, was wir nicht kontrollieren können, das wäre zum Beispiel so ein Aspekt. Wir können Alterungsprozesse, wir können unsere Sterblichkeit nicht unter Kontrolle bringen, damit besser umgehen zu können.
Also klingt für mich so, als ob da auch Trost zu haben wäre.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Trost im Umgang mit dem, was unvermeidbar ist, was sich nicht ändern lässt.
Woran bemerken Sie, dass jemand, und solche 6-Wochen-Fristen hängen ja wahrscheinlich auch, das will ich jetzt gar nicht so genau wissen, mit Krankenkassenbezahlungen und so weiter zusammen, weiß man gar nicht, ob das wirklich eine kluge Frist ist. Aber woran bemerken Sie denn, dass jemand, ja, wie soll ich sagen, so weit ist, dann auch wieder rauszugehen in die Welt?
Ich glaube, wenn er ein, also es gibt 2 Aspekte. Das eine ist sozusagen der psychiatrische Aspekt. Wir brauchen eine gewisse Symptomreduktion. Ja. Also wir entlassen ungern jemand, der eine mittelgradige oder schwere depressive Episode hat, mit der Symptomatik einer schweren depressiven Episode. Wenn es dazu mehr als 6 Wochen braucht, dann sind es eben mehr als 6 Wochen. Aber die andere Seite ist, ich glaube, es ist, wir können dann jemanden entlassen, wenn jemand bereit ist, sich dem, was ansteht, tatsächlich zu stellen. Ich mache ein Beispiel. Wenn jemand zum Beispiel bereit ist zu sagen, jawohl, jetzt bin ich an einem Punkt, ich bin bereit, das Gespräch mit meinem Arbeitgeber am Ende des Klinikaufenthaltes zu machen und gemeinsam den beruflichen Wiedereinstieg zu planen. Mhm. Ich nehme jetzt dieses Beispiel deswegen, weil
die Angst ist weg.
Die Angst ist weg. Oder ich bin bereit, ja, das ist, der Anspruch wäre zu hoch. Ich bin bereit, mich, also meiner Angst, die jeder hat in so einem Moment, wenn es im beruflichen Wiedereinstieg geht, zu stellen.
Na gut, der Albtraum ist ein bisschen kleiner, sagen wir es so.
Der Albtraum ist, also wissen Sie, bevor dem Arbeitgebergespräch ist der Albtraum manchmal riesig und deswegen machen wir es gerne auch am Ende des stationären Aufenthalts, damit wir das noch begleiten können. Ja? Aber das ist ja jetzt zum Beispiel auch ein antikes Thema. Wenn schon Zukunft, würde Seneca sagen, würde Marc Aurel auch sagen, wenn schon Zukunft, dann vergegenwärtige die Zukunft und damit ist Folgendes gemeint. Im Grunde genommen ist es ein Expositionstraining. Hole das, was dich in der Zukunft besorgt macht, in die Gegenwart hinein, mach es, wenn es möglich ist, jetzt. Hm. Arbeitgebergespräche. Schönes Beispiel, ja. Statt es zu verschieben und sich sozusagen vorzustellen, ja, wie ist das, wenn ich das erste Mal wieder dahin gehe? Es könnte ja schwierig sein und dann werde ich gefragt, wie geht mir es? Und dann muss ich darauf antworten. Wäre eine gute Strategie zu sagen, mach es jetzt. Also setze dich deiner Angst aus, beispielsweise mit deinem Vorgesetzten wieder Kontakt aufzunehmen. Mach es jetzt. Wir können das Setting besprechen. Wir können schauen, was wir sozusagen, wie wir das begleiten können. Das wäre für mich, das ist für mich eine ganz konkrete Strategie der Repräsentatio, der Vergegenwärtigung von Zukunft und nicht das Herausschieben und sich ständig Sorgen machen, was da kommen könnte, sondern sich gewissermaßen den Ängsten aussetzen.
Glauben Sie, dass irgendwann jede psychiatrische Klinik ihren Hausphilosophen haben wird?
Ja, also wissen Sie, ich glaube, also ich sag's mal so, im Sanatorium Kilchberg ist Gott sei Dank Literatur und Philosophie seit dem 150-jährigen Bestehen, das haben wir letztes Jahr gefeiert, immer schon gut verankert gewesen. Das heißt also, es ist eine Klinik, die eben...
Sie mussten dadurch, da keine Kulturrevolution beginnen.
Nee, dadurch, dass sie in der Nähe von Zürich ist und Zürich während 2 Weltkriege immer wieder Literaten und Philosophen hatte, die im Exil in Zürich waren, ist zum Beispiel die Dada-Bewegung bei uns im Sanatorium gewesen. Wir sind also auf eine gewisse Weise mit Literatur und Philosophie, glaube ich, mehr vertraut als andere Kliniken und deswegen ist so etwas, die Vorstellung eines Hausliteraten oder Hausphilosophen, einer ärztlicher Leiter, den wir hatten bis 1969, 22 Jahre, der war selber Poet, recht bekannter
gut,
Poet.
Aber Sie hätten nichts dagegen, wenn das ansteckend wirkt.
Unbedingt, nein, ich finde, das ist, also ich glaube, dass Philosophie tatsächlich etwas ist, das hängt ein wenig an meiner Profession, aber ich glaube, dass Philosophie tatsächlich etwas ist, was Menschen in bestimmten Situationen mehr helfen kann als der typisch psychiatrisch-psychotherapeutische Zugang.
Tobias Ballweg vom Sanatorium Kilchberg über das Heilen mit Philosophie. Danke herzlich für Ihren Besuch bei WDR 5.
Ich danke Ihnen, Herr Wiebke.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.